Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services, so your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.
Join Capital Group CEO Mike Gitlin for a new monthly edition of the Capital Ideas Podcast. It's your look inside one of the world's largest asset managers. Subscribe wherever you get your podcasts. Invest 30 minutes today. American Funds Distributors, Inc.
Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Mann zu Gast, bei dessen Namen man sehr aufpassen muss, weil man sonst in einer völlig falschen Richtung unterwegs sein könnte oder eben gerade auch nicht. Mein Gast heißt nämlich, denkt man, nach dem Helden in Henrik Ibsens Drama Peer Gynt. Er heißt Peer Gynt. Peer Gynt, Peer Gynt und er ist sicherlich niemand, der versucht, durch Lügengeschichten der Realität zu entfliehen, wie es Peer Gynt macht. Peer Gynt macht das nicht. Im Gegenteil, er stellt sich der Realität in seinem Job in einer Weise, den ich beeindruckend finde. Und für diesen Job, den er macht, gibt es gar keine Ausbildung. Aber wenn es eine Ausbildung geben würde, dann hätte mein Gast, und er nickt vor allen Dingen, sie, glaube ich, durchlaufen. Und über all das wollte ich heute sprechen mit Peer Gynt, dem Chef des Kinderhospizes Sternenbrücke, lieber Herr Gynt. Und das Erste ist, Ihre Eltern waren große Fans von Henrik Ibsen oder von Edvard Grieg, der das Ganze weil wenn man Gynt heißt mit Nachnamen, dann überlegt man sich doch 10-mal, ob man sein Kind Peer mit Vornamen nennt.
Ja, ich glaube, dass meine Eltern sich da vor allen Dingen einen großen Witz erlaubt haben, der mich mein Leben lang begleitet. Und es klang einfach gut, glaube ich, in der Kombination. Und die Beziehung zur Peer Gynt-Suite, das ist ein wunderschönes Musikstück, die ist natürlich auch da, aber es, glaube ich, war nicht so, stand nicht so wahnsinnig im Vordergrund.
Aber Sie haben es bewusst gemacht.
Ja, das haben die schon bewusst gemacht, klar. Also das ist ja eine schöne Verbindung. Und ich höre natürlich 1000-mal in meinem Leben, da gibt's doch Peer Gynt. Und haben Sie davon schon mal gehört? Ja, davon habe ich schon mal gehört.
Und was haben Sie mit den Eltern mal darüber gesprochen? Irgendwann mal sagen, Mama und Papa, musste das sein? Es wäre alles ganz anders gewesen, wenn Sie Julius geheißen hätten. Niemand hätte Sie jemals auf Peer Gynt angesprochen.
Ja, ganz sicherlich nicht. Also es waren wohl zwei Vornamen im Rennen und meine Mutter hat sich mit dem Peer durchgesetzt dann.
Und der Papa hat nicht gesagt, oh komm, das tun wir dem Jungen nicht an.
Nee, ich glaube, meine Mutter konnte sich erfolgreich durchsetzen.
Peer Gynt, das muss man erzählen, ich habe es gerade gesagt, also Lügengeschichten, aber auch eine Person, die ein hohes Selbstbewusstsein hat, ne? Also sich ihre Wahrheit selber schafft. Ich will jetzt nicht auf diesem Namen, keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer, wir reden jetzt nicht 45 Minuten über den Namen, aber das Sein bestimmt das Bewusstsein. War das bei Ihnen auch so?
Also
hat dieser Name irgendwas?
Der hat in meinem Leben, glaube ich, gar nichts gemacht.
Okay.
Also das, glaube ich, dieses Thema können wir dann ganz schnell wieder verlassen, weil es wirklich nicht zielprägend für mich in irgendeiner Form war.
Dann verlassen wir das und aber haben uns nochmal aufgeklärt, nochmal nachgucken, wer das nicht mehr weiß. Peer Gynt, Henrik Ibsen, wichtig. Sie wollten eigentlich Pfarrer werden.
Ja, das ist richtig.
Warum Pfarrer?
Ja, ich bin in Berlin aufgewachsen und hatte, glaube ich, mit dem Jahr, so mit 9 oder 10 Jahren erstmalig den Impuls, dieses komische Gebäude, was bei uns gegenüber stand, was da denn stattfindet. Und ich bin dann mit meinem Vater irgendwann in die Kirche gegangen und hatte von Anfang an das Gefühl, dass in diesem Ort mich irgendetwas bewegt. Und das konnte ich nicht in Worte fassen. Mhm. Und ich bin dann später da in die junge Gemeinde gegangen und hatte einen wirklich charismatischen Pfarrer dort in der Gemeinde, der Rockerarbeit gemacht hat. Und das fand ich sehr beeindruckend, wie man eigentlich diesen ja doch zur damaligen Zeit auch schon so ein bisschen angestaubten Glauben in die heutige Zeit übertragen.
Was war Rockerarbeit?
Also ja, der ist einfach mit seinem Motorrad, war Motorradfahrer und hat gesagt, also ich werde jetzt die Rocker mal hier versuchen, in irgendeiner Form an den christlichen Glauben heranzuführen. Und das ist ihm erfolgreich geglückt und hat also da auch Rocker dafür interessiert, was eben die christliche Botschaft ist.
Und da waren Sie mit 9 und 10 Jahren und haben das dann bis nach der Schule aufrechterhalten, weil Sie haben dann Theologie studiert oder angefangen Theologie
zu studieren. Ich habe dann in der jungen Gemeinde damals mitgearbeitet, habe Konfirmandenfreizeiten geleitet und so etwas. Und dann kam eigentlich der Impuls, es wäre sinnvoll, dann eben auch Pfarrer zu werden, ja.
Und dann aber irgendwie während des Theologiestudiums haben Sie gemerkt, das ist es doch nicht?
Das ist nicht so praktisch gewesen,
okay,
wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mich durch Griechisch und durch Hebräisch durchgekämpft und habe dann gemerkt eigentlich, dass ich mir etwas anderes darunter vorgestellt habe. Und die theoretische Auseinandersetzung war mir dann letztendlich doch zu viel. Das muss ich im Nachhinein sagen.
Okay, und dann, das ist interessant, weil wir Musik, ne, Peer Gynt, dann haben Sie sich für Musik, Sie haben sich immer schon für Musik interessiert?
Ja, ich habe frühzeitig angefangen, mit Klavierunterricht zu nehmen. Da war ich, glaube ich, 6, 7 ungefähr. Und dann habe ich später Gitarre gelernt und habe dann auch angefangen, glaube ich, so mit 13, 14 in Bands zu spielen. Und dann ging das immer so ein bisschen weiter mit der Musik. Ich habe natürlich mit anderen versucht, zusammen Musik zu machen, habe dann später auch ein bisschen im Studio so Jingles produziert und so etwas. Also das war auch eine Zeit, die es hätte auch in Richtung Musik gehen.
Wollte gesagt, das wäre eine Alternative gewesen.
Das wäre eine echte Alternative gewesen. Und ich habe dann aber auch natürlich schon damals war es nicht so wahnsinnig leicht, von Musik zu leben. Und irgendwann habe ich gesagt, nachdem ich das Theologiestudium ja nicht weiter fortgeführt habe, ich muss gucken, dass ich irgendwann auch einen praktischen Beruf lerne. Und dann habe ich einen Pflegeberuf gelernt und
sind also von der Uni abgegangen?
Ja, bin von der Uni abgegangen, hab einen Pflegeberuf gelernt und weil ich erstmal nicht wirklich wusste, was ich dann danach machen soll. Also Musik wäre eine Alternative gewesen, aber ein Pflegeberuf, da habe ich mir gedacht, naja, Menschen sind immer pflegebedürftig, da kannst du dein Leben lang immer ein bisschen Geld verdienen und das war also eine sehr pragmatische Denkweise.
Ich wollte gerade sagen, da klingt jetzt keine große Leidenschaft raus.
Das war erstmal sehr pragmatisch und ich hatte ein freiwilliges soziales Jahr mal gemacht, unmittelbar nach dem Abi. Das habe ich in Bethel gemacht, in den Bodelschwingschen Anstalten, habe da in der Gerontopsychiatrie damals gearbeitet und
übersetzt, es sind halt ältere Leute, die zum Beispiel unter Depressionen leiden.
Genau, die sehr lange Jahre in irgendwelchen psychiatrischen Kliniken waren und die dann im Alter im Prinzip eine Unterstützung auch brauchen, eben wo sie eben nicht mehr zwingend in der Psychiatrie sein müssen. Und daran habe ich mich erinnert und habe gedacht, naja, das könnte etwas sein, was für mich durchaus was mir auch Spaß machen könnte.
Und tat es dann auch, ja?
Ja, das hat durchaus Spaß gemacht, aber ich habe sehr schnell gemerkt eigentlich auch, dass die reine Pflegetätigkeit mir eigentlich zu wenig ist. Ich wollte mehr über die Menschen erfahren, ich wollte mehr erfahren, wie sie kommunizieren, warum sie kommunizieren, ich wollte mehr erfahren über auch rechtliche Hintergründe, warum ist das so organisiert, wie das organisiert ist. Und habe dann danach eben unmittelbar angefangen, Sozialpädagogik zu studieren.
Wieder zurück an die Uni.
Wieder zurück an die Uni, diesmal an die Fachhochschule am Rauen Haus.
Und das auch fertig gemacht?
Das habe ich auch fertig gemacht.
Das heißt, genau. Sie sind sowohl, was sind Sie? Sind Sie Pfleger, Altenpfleger?
Ich bin Altenpfleger, ich bin Diplom-Sozialpädagoge.
Okay.
Und ich habe während meines Studiums dann auch immer als Gasthörer, habe mir im Vorlesungsverzeichnis nachgeguckt, was gibt's denn noch in Betriebswirtschaft? Weil mir war nach einiger Zeit eigentlich klar, dass jede Einrichtung des Sozialwesens auch eben betriebswirtschaftliche Komponenten hat.
Das heißt, Sie hatten eigentlich schon so im Hintergrund, vielleicht werde ich irgendwann mal Geschäftsführer eines Pflegezentrums, einer Pflegeeinrichtung, einer diakonischen Einrichtung, was auch immer?
Also es war, ich sage mal, ich hatte nicht das Ziel unmittelbar vor Augen, aber ich habe es nie ausgeschlossen.
Und aber das hat Sie ja, offensichtlich hat Sie ja nicht, die reine Pflege war Ihnen am Ende zu wenig.
Ganz definitiv, genau. Ganz definitiv. Und mir hat eigentlich dann auch während des Studiums Sozialrecht unglaublich Spaß gemacht. Also das ist so das, wo eigentlich die meisten immer zurückschrecken.
Wollte gerade sagen.
Aber das erklärt ganz viel, wie etwas organisiert ist. Und das, was ich in meinem Studium gelernt habe in Sozialrecht, das war eine unglaublich gute Grundlage für das, was mein gesamtes restliches Berufsleben mich eigentlich begleitet.
Und da kommen wir jetzt zu, weil das klingt so, das müssen Sie jetzt erklären, klingt erstmal nach einem Zufall, wie Sie an die Sternbrücke gekommen sind und dann noch der viel größere Zufall, eins nach dem anderen, wie Sie dann Geschäftsführer da geworden sind, wo man jetzt sagen muss, Sie bringen tatsächlich viele Dinge mit, die man für die Geschäftsführung, würde man jetzt denken, eines Kinderhospizes braucht. Aber erzählen Sie erstmal, wie sind Sie überhaupt in den Kontakt gekommen in der Gründungsphase der Sternbrücke mit diesem Projekt?
Ja, ich habe nach meinem Studium dann in Verbänden im Gesundheitswesen gearbeitet, habe dann also Einrichtungen vertreten des Gesundheitswesens und unter anderem auch ambulante Pflegedienste, war dann eine Zeit damals bei einem größeren Verband in Bonn, das Bundesgesundheitsministerium war noch in Bonn, mhm. Und meine Frau, die wollte nichts in der Welt eigentlich ins Rheinland ziehen. Und ich bin dann also immer gependelt, Hamburg, Bonn, Hamburg, Bonn. Und irgendwann war dann klar, also wir hatten eine dreijährige Tochter damals es war klar, also entweder meine Ehe oder mein Job, sage ich mal. So, das war sozusagen die Alternative, vor der ich stand. Und dann habe ich mich damals dafür entschieden, weil ich bundesweit beim Verband war, der etwa 1000 Pflegedienste vertreten hatte, habe ich mich entschieden, hier in Hamburg an einem Pflegedienst zu beteiligen. Also schnell wieder zurück. Und dort hatten wir auch ein Kinderkrankenpflegeteam. Und in diesem Kinderkrankenpflegeteam war eines Tages ein Mädchen, was eben in der letzten Lebensphase war, zu Hause betreut war. Das Ganze fand in der Wohnung der Großmutter statt. Das war räumlich sehr beengt. Da gab es dann also auch noch einen Bruder des Mädchens und noch einen Hund. Und es war so, dass eines Tages dort eine Kinderkrankenschwester auftauchte, die das Kind vorher in einer Hamburger Klinik betreut hat. Das war Ute Nerge. Und die erzählte dann von ihrer Idee, es müsste doch ein Haus geben für Kinder und Familien in so einer letzten Lebensphase.
Und das gab es damals noch nicht? Nicht in Deutschland?
Also es gab 1998, hat das erste Kinderhospiz in Olpe eröffnet. Und aber wir hatten keine Kenntnis davon. Also das hat sich noch nicht so getragen, dass das im allgemeinen öffentlichen Bewusstsein war. Und ich glaube auch Ute hatte davon auch noch nichts gehört vorher. Sie hatte eigentlich wirklich die Idee. Und und dann hat eine meiner Mitarbeiterinnen, der sie das erzählt hat, gesagt, ich glaube, du musst dich mal mit meinem Chef treffen. Der hat da, glaube ich, auch noch mehr gemacht früher. Und mir war sehr schnell klar, das ist eine unglaublich gute Idee. Da gibt es den Bedarf. Das hatten wir ja nun an unserem Pflegedienst auch selber gesehen. Und aber die gesamte Finanzierung ist einfach insuffizient.
Das ist interessant. Das eine ist ja, dass man denkt, das ist eine gute Idee, das ist eine wichtige Idee. Denkt man dann aber auch in so einem Zusammenhang, das ist eine Geschäftsidee?
Ich denke immer gleichzeitig nicht an eine Geschäftsidee, aber irgendwie auch eine Form, wie man das auf die Füße kriegt. Mhm. Also das ist etwas, unsere Sozialleistungssysteme bilden ja nicht alles das ab, was überhaupt eigentlich notwendig wäre. So. Und es gibt durchaus sehr viel mehr Bedarfe von auch betroffenen Familien bis heute noch, als dass es in Sozialleistungssystemen irgendwie auch finanzierbar ist. Und zum damaligen Zeitpunkt war es dann so, dass mir sehr schnell wirklich klar war, das wird ein dickes Brett, was wir da zu bohren haben, weil wir werden nur einen ganz geringen Teil aus öffentlichen Mitteln kriegen von Leistungen von Kranken- und Pflegekassen. Und der überwiegende Teil wird erstmal aus Spenden zu finanzieren sein.
Und dann haben Sie sich entschieden, einen Verein zu gründen.
Genau, dann ist die Situation, was macht man in so einer Situation? Genau, man versucht, 7 Freunde zu finden. Also das waren alles Menschen, die auch schon in der Begleitung von Kindern mit lebensverkürzenden Erkrankungen zu tun hatten. Und
professionell zu tun hatten oder persönlich zu tun hatten?
Sowohl als auch. Okay. Also sowohl eine betroffene Mutter war mit dabei, als auch ein Trauerbegleiter, als auch eine Kinderärztin. Also wir hatten einen bunten Mix, sage ich mal, von Leuten, die schon Kontakt hatten mit Kindern, die lebensverkürzende Erkrankungen hatten und auch den Familien dazu. Und wenn man so einen Verein gegründet hat, dann ist das so, man trifft sich einmal die Woche abends bei Schnittchen am Küchentisch und überlegt, wie kann es denn eigentlich gehen? Und so haben wir das auch begonnen. Und der entscheidende nächste Schritt war eigentlich, wie man das in die Öffentlichkeit
trägt. Sie müssen noch erzählen, weil Ihre Rolle dabei, also wenn ich das richtig verstanden habe, saßen Sie zusammen. Und als es darum geht, wer übernimmt jetzt die Führung der Geschäfte?
Ja, das war erstmal ein Stückchen später.
Wir
haben zunächst erstmal geguckt, wir waren alle in unseren Jobs, sage ich mal, nach wie vor. Und haben dann versucht, Menschen zu finden, die uns die Zugänge zur Politik ermöglichen. Wenn man ein neues Projekt ist, dann bekommt man nicht unbedingt als erstes mit der Senatorin oder dem Senator ein Gespräch. Aber um die zu klären, wie die Akzeptanz ist, auch die politische Akzeptanz, muss man natürlich möglichst weit oben versuchen, diese Gespräche zu führen. Und wir haben zum damaligen Zeit eine tolle Unterstützung bekommen von Isabella Werte-Schütter,
die bis heute aktiv ist.
Und Annegrete Stoltenberg, die war damals Landespastorin und Chefin des Diakonischen Werkes. Und
Isabella Werte-Schütter, für die es nicht wissen, muss man sagen, ist die Intendantin des Ernst-Deutsch-Theaters, aber auch eine sehr aktive SPD-Politikerin mit den entsprechenden Kontakten.
Genau. Und die beiden wirklich wunderbaren Frauen haben auch untereinander hervorragend harmoniert. Also das hat man ja nicht immer, wenn man zwei Schirmfrauen da findet. Und das war wirklich bei den beiden fantastisch. Und sie haben uns die ersten Zugänge zu den Medien eröffnet und unter anderem auch zum Hamburger Abendblatt. Das war damals für uns ein ganz wirklich entscheidender Schritt. Auf der Seite von Mensch zu Mensch eben diese Idee publiziert worden.
Und das war dann so, das ist manchmal auch typisch Hamburg, dass viele sagten, boah, wieso hat die Idee noch keiner gehabt, oder?
Ja.
Oder also, von Anfang an, das ist so ein...
Wir waren natürlich, man muss sagen, das ist ein Tabuthema,
so.
Das Sterben von Kindern, dass sie schwer krank sind, die fanden ja in der Öffentlichkeit und finden ja bis heute kaum in der Öffentlichkeit
statt. Was man aus Ihrer Sicht verstehen kann?
Ja, das kann ich verstehen, weil die meisten Menschen haben natürlich aus verständlichen Gründen Berührungsängste zu der Thematik. Wer setzt sich heute schon in unserer Gesellschaft ganz aktiv mit Tod und Sterben auseinander? Das ist etwas, was man eigentlich nicht so wahnsinnig gerne hat. Und dann
nochmal Kindern.
Kinder, das ist ganz besonders schwer.
Ja, und deshalb umso, da kommen wir natürlich gleich zu, umso bewundernswerter, dass Sie das getan haben und dass Sie das sozusagen zur Lebensaufgabe und auch zu Ihrem Beruf gemacht haben. Aber wenn wir nochmal gucken, das erste war dann die Frage, wir brauchen irgendwie ein Haus dafür.
Genau. Und dann kam das Haus in Rissen irgendwann auf uns zu. Wir hatten verschiedene andere Plätze uns in Hamburg angesehen und dann festgestellt, das ist nicht so richtig geeignet. Und das Haus in Rissen kam eigentlich auf uns zu, weil wir in der Zeitung darüber gelesen haben. Es ging durch die Medien, dass da ein Asylbewerberheim drin entstehen sollte. Und es gab einen Aufschrei in der Nachbarschaft, die gesagt haben, doch nicht hier in unserer wunderbaren, schönen Gegend. So haben wir eigentlich überhaupt erst davon erfahren, weil wir es in der Zeitung gelesen haben, dass da ein Haus ist, was eigentlich den Bedürfnissen für Familien mit lebensverkürzenden Erkrankungen ideal ist. Weil wir suchten ein Haus, was eine möglichst große Grundfläche hat, wo man raustreten kann in den Garten, wo die Familien nicht sozusagen unmittelbar auf dem Präsentierteller der Nachbarn stehen, weil das kann durchaus zu Konflikten auch führen. Wir brauchten also ein größeres Grundstück und dieses Haus war absolut ideal. Und wir haben uns einfach dafür interessiert und
Sie haben es dann gekauft?
Wir haben es zuerst gemietet. Mhm. Wir haben es zuerst gemietet und haben das Grundstück erst sehr viel später, erst 2003, dann nach der Eröffnung des Hauses kaufen können. Aber das war auch ein Krimi.
Wieso war es ein Krimi?
Es war ein Krimi. Wir hatten im Jahr 2001 den Besuch der Bundesgesundheitsministerin und es gab auch eine Modellprojektförderung des Bundesministeriums für Gesundheit für Hospize. Und im Rahmen dieser Modellprojektförderung hat sie gesagt, stellen Sie bei uns den Antrag, Sie kriegen auf jeden Fall diese Bewilligung, dafür werde ich sorgen. Und nur das wird ein bisschen dauern, bis das kommt und fangen Sie ruhig schon mal an zu bauen. Wir haben dann damals auch angefangen zu bauen und zur Eröffnung des Kinderhospizes war dann die Ministerin selber nicht da, sondern eine hohe Beamtin.
War noch Ulla Schmidt damals?
Ja, war noch Ulla Schmidt. Und dann habe ich die gefragt, wir würden ganz gerne den Zuwendungsbescheid jetzt auch mal bekommen und das wäre ganz schön auch. Und wir haben das vorfinanziert und dann stand in dem Zuwendungsbescheid drin, ja, Sie kriegen das Geld, aber das Haus muss gekauft sein. Das heißt also, wir mussten dann binnen kürzester Zeit versuchen, das zu realisieren. Mhm. Und das war eine spannende Situation und wir haben sehr, sehr viele Unterstützung bekommen da, also von Menschen, die aus dem juristischen Umfeld waren, die uns da immer zur Seite standen. Und das ist wirklich eine Hamburger Leistung, dass das wirklich gesichert
wird. Das heißt, der Eigentümer war auch gleich bereit zu verkaufen, weil das war ja dann das größte Problem wahrscheinlich, ne?
Ja, das ist etwas, was Überzeugungskraft brauchte. Und es hat auch ein bisschen gedauert sozusagen, bis da die Zustimmung da war. Aber man muss dazu sagen, dieses Grundstück unterliegt einer Sondernutzung. Das heißt also, es ist erstmal im normalen Bauplan nicht enthalten und es braucht zur Nutzungsänderung eine Mehrheit in der Bezirksversammlung im Bezirk Altona. Und die hatten sich damals ja alle für ein Hospiz ausgesprochen und da war keiner bereit, die Nutzung nochmal zu ändern. Und insofern gab es eigentlich nur einen natürlichen Käufer und das waren wir.
Sie haben gerade gesagt, da war ursprünglich, sollte dann eine Asylbewerberunterkunft hinkommen, da gab es Beschwerden aus der Nachbarschaft. Wie waren denn die Reaktionen? Oder Beschwerden nicht? Oder?
In Rissen gab es keine Beschwerden, okay. Aber wir hatten es an anderer Stelle, als wo wir uns um ein Grundstück beworben haben. Die Rissen haben das von Anfang an sehr wohlwollend aufgenommen und haben gesagt, das ist eine tolle Sache, das wollen wir nach Möglichkeit unterstützen. Also.
Und dann kommen wir zu dem Punkt, also dann der Verein baut jetzt dieses Haus und irgendwann stellt man fest, kauft dieses Haus und irgendwann stellt man fest, wir brauchen jetzt jemanden, der die Geschäfte führt.
Ja, wir haben einen Punkt noch vergessen.
Nämlich?
Wir haben im Jahr 2001 haben wir eine Stiftung ins Leben gerufen. Und die Stiftung, die Idee dahinter war, dass mit der Stiftungsreform im Jahr 2000 es eventuell Stifter gibt, die Interesse haben könnten, in so ein Projekt zu investieren. Wir haben damals eine betroffene Mutter kennengelernt, die auch Immobilienunternehmerin hier in Hamburg war und die gleichzeitig gesagt hat, ich bin bereit, euch das Stiftungskapital zur Verfügung zu stellen.
Wie war das damals?
Das waren 100.000 D-Mark, glaube ich, damals noch. Mit diesem Stiftungskapital sind wir dann gestartet. Und es hat sich leider nicht so bewahrheitet, dass dann so wahnsinnig viele Leute sofort in diese Stiftung eingezahlt haben. Die war dann also wirklich eher, ist so ein Durchlauferhitzer. Das heißt also, wir sammeln Spenden ein, die wir auch gleichzeitig investieren, aber nicht eben aus dem Stiftungskapital zehren können. Und diese Stiftung ist, wie gesagt, 2001 ins Leben gerufen worden. Und das Haus hatten wir auch etwa zu dem gleichen Zeitpunkt in der Anmietung. Und da stellte sich dann die Frage, wer übernimmt denn die Geschäftsführung? Das Haus muss umgebaut werden, die Stiftung muss weiter vorangetrieben werden. Ja, und
das Hospiz muss dann geführt werden
muss
auch.
Muss geführt werden, das war dann
alle auch. Alle Vereinsmitglieder waren noch in ihren normalen Jobs, Sie auch?
Die waren alle noch in den normalen Jobs. Also ich bin ab Oktober 2001 bin ich dann jetzt bei der Stiftung und dann auch im Hauptjob sozusagen.
Und wie kamen die Leute dann auf Sie? Weil es wären ja theoretisch auch noch 6 andere gewesen, die das hätten machen können.
Ja, ich war vielleicht so ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau zu dem damaligen Zeitpunkt, weil es einfach, ich ein Pflegeverständnis mitbringen konnte. Ich konnte sowohl die Sprache offensichtlich sprechen der Menschen, die in sozialen Organisationen tätig sind und gleichzeitig aber auch in wirtschaftliche Zusammenhängen denken und auch rechtliche Zusammenhänge.
Und kennen. Sie interessieren sich für Sozialrecht.
Genau, und das waren also alles Verbindungen, die haben, glaube ich, geholfen, dass die gesagt haben, da bist du eigentlich so geeignet dafür.
Es ist aber auch eine Entscheidung für sich selbst, wenn man sich dann vorstellt, okay, du wirst jetzt dein Teil deines beruflichen Lebens, damals konnten sie nicht erahnen, dass es so lange sein würde, oder haben sie es erahnt? Nee.
Nein, also ich hatte immer den Plan, also ich hatte in meinem beruflichen Leben vorher immer so alle 2 bis 3 Jahre den Job gewechselt und hatte mir gesagt, naja, bis zur Eröffnung machst du das, dann ist da Struktur drin und ja. Das weiß man ja nun, das sind 20 Jahre her.
Weil die natürlich dann die Vorstellung, du verbringst jetzt dein Berufsleben mit einem Thema, was wichtig ist, aber ja auch unglaublich traurig. Also jeder, der da hinkommt, verliert perspektivisch ein Kind.
Ja.
Hat das eine Rolle gespielt?
Also ich wusste von Anfang an, es gibt kaum, glaube ich, eine sinnvollere Aufgabe, die man in seiner beruflichen Zeit tun kann. Wenn man spürt und sieht und erlebt, wie sehr den Familien geholfen werden kann durch die Unterstützungsangebote, die wir alle anbieten für die Familie, dann ist das etwas, wenn man da mittun kann und etwas unternehmen kann, damit es diesen Familien besser geht, ein Stück leichter geht, dann fällt die Entscheidung nicht so schwer. Das sind alles andere als ökonomische Entscheidungen, die man da trifft, sondern es ist ein Glück der anderen oder das ist vielleicht falsch definiert. Sie sind nicht glücklich, sie sind aber sind entlastet, die Familien. Mhm. Und das ist für mich etwas, was mich nach wie vor einfach zutiefst zufrieden macht, wenn ich das sehe, dass diese Entlastung hilft.
Aber man nimmt doch, also ne, man sagt immer, man nimmt Arbeit mit nach Hause. Man nimmt das, was da auf der Arbeit passiert, mit nach Hause. Das kennt jeder von uns. Ich glaube, ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht mit nach Hause nehmen. Wenn man sich vorstellt, egal wie gut man die Eltern unterstützt, es nützt ja am Ende nichts. Also es gibt kein Happy End.
Das ist richtig und ich glaube, dass jeder, der bei uns in der Sternenbrücke arbeitet, sich, bevor er damit beginnt, eigentlich auseinandersetzen muss. Jeder muss seinen eigenen Weg da gehen und finden. Und für mich ist es so, ich habe in meinen jungen Jahren mit 19 Jahren den ersten Menschen begleitet am Lebensende, das war ein alter Mensch. Mhm. Und ich habe gespürt, dass da zwischen Himmel und Erde so viel mehr ist, als das, was wir sehen, anfassen, schmecken können und trotzdem spürig ist. Ich bin sehr selber absolut überzeugt davon, dass es hier ein Leben noch in irgendeiner Weise danach gibt, nach diesem Leben, und dass es irgendwie weitergeht. Ich habe keine konkrete Vorstellung davon, wie das sein wird. Und das finde ich eine sehr tröstliche Vorstellung und weiß, dass das dann nicht zu Ende ist. Und das erleichtert mir, glaube ich, das in meiner beruflichen Tätigkeit auch sehr.
Haben Sie Schwierigkeiten, Personal? Wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Also im Kinderhospiz selber ist es so, dass wir mit dem absolut im Schwerpunkt unserer Tätigkeit sind Pflegekräfte. Also ja, das genau. ist sozusagen die größte Anzahl genau. An Köpfen. Das variiert. Wir haben einen Stellenplan von 36 Vollzeitstellen in der Pflege. Und das variiert wirklich ein bisschen. Das hängt immer davon ab, von der, wie viele Pflegekräfte man auch wirklich findet. Wir stellen fest, dass es in den letzten Jahren, so wie anderen das auch so geht, sehr viel schwieriger wird, Pflegekräfte überhaupt zu finden, weil einfach die Anzahl insgesamt an Pflegekräften unglaublich
ist. Und ist es dann eher ein hat die Sternbrücke dann einen Vorteil oder einen Nachteil als Arbeitgeber? Weil Sie haben es gerade gesagt, wenn man danach fragt, wie sinnvoll ist die Tätigkeit, da muss man lange suchen, um was zu finden, was sinnvoller ist. Wenn man findet, wie belastend ist die Tätigkeit, gilt leider genau das Gleiche.
Ja, ich glaube, dass die Gruppe derjenigen an kinderkranken Pflegekräften ja schon mal nicht so wahnsinnig groß ist im Verhältnis zur Erwachsenenpflege oder Altenpflege. Und dann jemanden zu finden, der auch sagt, ich möchte nicht nur kurativ tätig sein. Also es kann ja durchaus sein, dass man, wenn in der Kinderklinik arbeitet, sonst sagt, ich finde das total beglückend, wenn der kleine Knirps krank hier in die Klinik kommt
und gesund
und dann
wieder
gesund wieder nach Hause geht. Und
absolut.
Dann muss es ja auch Menschen geben, die sagen, ich kann für mich auch etwas herausziehen, wenn das nicht so ist. Und das schränkt die Gruppe schon mal ein bisschen mehr ein, als vielleicht, wenn man diese Aufgabe nicht hätte. Insofern ist das, glaube ich, nicht so leicht, da welche zu finden. Aber diejenigen, die wir gefunden haben, das sind auch wahre Goldstücke. Mhm. Also das sind wirklich hoch engagierte Mitarbeitende und wir müssen immer sagen, sie müssen auch gut auf sich aufpassen selber, dass sie genug Freizeitausgleich haben. Und da achten wir sehr darauf, dass die auch nicht nur sozusagen in dem gleichen Kreis immer drehen, sondern dass die einfach auch andere Hobbys haben und dass sie einfach ihren Kopf auch woanders hinkriegen.
Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben Sie insgesamt?
Wir haben 78.
Okay.
Wow. Und das ist eine ganze Menge.
Weil ich hätte jetzt gedacht, 36 Pflegekräfte und dann kommt nochmal.
Nee, ich habe jetzt eben von Vollzeitstellen geredet. Also das ist ein Unterschied, wenn wir sehr viele Pflegekräfte, die in Teilzeit arbeiten. Das ist übrigens auch ein Trend, den man merkt.
Absolut.
Dass,
wem sagen Sie das?
Genau. Menschen, Pflegekräfte, früher war es gang und gäbe, die arbeiten alle Vollzeit. Heute haben wir Beschäftigungsverhältnisse so 60%, 80%, auch ein paar, die aus der Elternzeit zurückkommen, dann nur noch einen Minijob machen. Also das macht die große Anzahl letztendlich aus.
Aber Vollzeitstellen haben Sie wie viel an der Sternbrücke
dann? 62.
62. Und was sind die anderen?
Die anderen sind Pädagogen.
Okay.
Wir haben zur Geschwisterbegleitung Pädagogen. Okay. Wir haben Sozialarbeiter, sozialrechtliche Beratung, ein riesiges Thema. Wir haben natürlich Küchenpersonal, Hauswirtschaftspersonal. Stimmt. Wir sind ein Haus, was 365 Tage im Jahr gereinigt, bekocht werden muss. Das macht, sage ich mal, den Hauptpool der Mitarbeitenden aus. Wir haben Physiotherapeuten, wir haben Ärzte, sind ein Kinderhospiz, was Ärzte in eigener Anstellung hat. Das ist auch so eine Besonderheit der Kinderhospizarbeit, weil bei den Erwachsenenhospizen ist es ja so, dass der Gesetzgeber vorgesehen hat, dass das niedergelassene Ärzte machen sollen. Und im Kinderhospizbereich ist es einfach praktisch nicht möglich, weil die niedergelassenen Ärzte so fest in ihr Praxisgeschehen eingebunden sind, dass die nicht nochmal ins Kinderhospiz kommen können.
Und dann ahnt man das schon bei 62 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass Sie auf die Frage in dem Fragebogen, die ich einschicke, was bedeutet Geld für Sie, sagen privat gar nicht so viel, aber als Geschäftsführer extrem wichtig. Wie funktioniert die Finanzierung so eines Kinderhospizes?
Ja. Also etwa 60% aller der Kosten, die wir im Kinderhospiz haben, kommen aus Entgelten von Kranken- und Pflegekassen. Mhm. Und da geht es vor allen Dingen mit dem allergrößten, der größten Menge, sage ich mal, der Finanzierung dann um die Pflege des erkrankten Kindes. Aber wir begleiten ja auch nicht nur das erkrankte Kind, sondern wir nehmen auch die Eltern und die Geschwister mit auf. Das heißt also,
die können alle wie lange maximal da wohnen in dem Haus?
Ja, also es ist so, dass wir Familien bis zu 28 Tagen im Jahr aufnehmen, wobei es wir müssen ja in zwei Bereiche sozusagen so ein bisschen unterscheiden. Zum einen sind es Entlastungsaufenthalte und dann Aufenthalte in der unmittelbar letzten Lebensphase. Mhm. Das hat was damit zu tun, dass Kinder, Jugendliche und auch junge Erwachsene, die in diesen jungen Jahren sterben, Stoffwechselerkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen, extreme Fehlbildungen und auch Tumorerkrankungen, tumorerkrankt sind. Und die ersten, bei den ersten drei Gruppen, also Stoffwechselerkrankungen, neurodegenerativ und schwerst Mehrfachbehinderte, vergehen oft Monate und Jahre zwischen dem, dass die Diagnose gestellt ist und das Kind stirbt. Und es steht seit 2010 auch in den Verträgen mit der Krankenkasse, dass man bei Kindern nicht genau sagen kann, wie lange sie denn überhaupt noch leben. Es gibt keine gesicherten Erkenntnisse darüber. Und deswegen ist es so, dass die Eltern ihre Kinder in der Regel zu Hause pflegen und betreuen und dann immer wieder zu Entlastungsaufenthalten in die Sternenbrücke kommen. Denn wir haben festgestellt, wenn die Familien keine Unterstützung kriegen, dann zerbrechen 80% aller Beziehungen.
Okay.
In etwa.
Und dann sozusagen, über die große Trauer, über den Verlust des Kindes, geht dann noch die Trauer bei den Geschwistern, genau, die ihre Eltern verlieren, die Eltern, die sich trennen und sowas.
Alles. Ja, nicht genau. Ganz. Also es ist während der Aufenthalte ist es ja so, wenn die Familien ihre Kinder zu Hause pflegen, dann steht im Schwerpunkt natürlich die Pflege des erkrankten Kindes. Alles dreht sich um das erkrankte Kind und das Geschwisterkind tritt leicht in den Hintergrund. Also es kann, die Eltern möchten natürlich auch es gleich mit der gleichen Aufmerksamkeit dafür da sein, aber trotzdem ist es so, dass sie einfach keine Zeit finden. Meistens ist es so, dass die Mutter dann zu Hause bleibt, der Vater arbeitet dann auch tendenziell ein bisschen mehr, weil er natürlich auch mehr Geld verdienen muss in dieser Situation. Mhm. Und die Geschwister, die brauchen eigentlich, verlieren an Aufmerksamkeit, obwohl sie eigentlich auch welche brauchen dann in so einer Situation. Und das ist für uns wichtig, wenn die Familie zu den Entlastungsaufenthalten kommt, dass die Geschwister dann eben auch die Möglichkeit haben, auf andere Geschwister zu treffen, dass man für die auch interessante Angebote macht. Dass wenn man muss sich nur mal vorstellen, andere fahren im Urlaub nach Mallorca und wenn man dann selber sagt, ich fahre in ein Kinderhospiz, wenn da das dann auch noch so wirklich gelebt wird, wie sich das jetzt erstmal für den Laien anhört, dann möchte keiner mitfahren. Und das macht den Eltern natürlich auch nochmal ein schlechtes Gewissen. Und deswegen ist es so wichtig, da auch wirklich Pädagogen zu haben, die mit den Geschwistern auch Zeit verbringen, klar.
40% der Einnahmen müssen sie dann selber erwirtschaften.
Genau.
Das läuft über die Stiftung, die Gelder anlegt. Und das läuft über Spenden, oder?
Ja, also im Schwerpunkt ist es so, dass das Spenden sind. Das muss man wirklich sagen. Wir sind natürlich dankbar für jeden, der uns auch aus Nachlässen zum Beispiel, Nachlässen bedenkt, so dass wir auch unser Stiftungskapital nochmal erhöhen können und auch vielleicht Gelder anlegen können. Aber es ist so, dass der Schwerpunkt nach wie vor Spenden sind, die wir sammeln. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Das ist wirklich der Kindergarten, der einen Bazar veranstaltet und Kekse backt. Das ist ein Fußballverein, der ein Turnier zugunsten der Sternenbrücke ausrichtet. Das sind Geburtstagsspenden auf Facebook und Instagram und alle möglichen Arten von Sammlungen, Bußgeldspenden. Also wir sind da, glaube ich, ganz kreativ.
Und da gab es zwischenzeitlich, erinnere ich mich, immer das geflügelte Wort, wenn es darum ging, sollte man jetzt nochmal auf das Kinderhospiz Sternbrücke aufmerksam machen oder auf eine andere Einrichtung? Das ist manchmal hieß, du, die sind so gut davor. Die haben so viele Unterstützer. Um die muss man sich keine Sorgen machen. Gilt das nach wie vor?
Also ich mache mir um die Sternbrücke eigentlich ehrlich gesagt jeden Tag immer noch Sorgen. Mhm. Und es ist so, dass die Spenden natürlich, man muss Folgendes überlegen. Wir sind als Kinderhospiz mit rund 2 Millionen Spendenbedarf ja eine Hamburger Institution. Und wir haben besonders stark eine Strahlkraft hier auch in Hamburg. Mhm. Das heißt also, wenn wir sehr viel weiter aus den Grenzen rausgehen, dann können wir diese Spenden gar nicht so gut sammeln, weil die sagen, naja, wir spenden vor allen Dingen lokal.
Deswegen, also das ist interessant, weil das muss man nochmal, ich hätte gedacht, so, Sternbrücke ist sozusagen das Kinderhospiz, das bekannteste Kinderhospiz in Deutschland, weil es das erste große war, das erste, über das viel, viel berichtet wurde. Das ist gar nicht so?
Das würde ich gar nicht so sagen.
Okay.
Also ich bin ja nun auch Vorstand im Deutschen Kinderhospizverein und kenne
ganz
da, sage ich
ne?
mal.
Relativ frisch.
Ja, seit letztem Jahr.
Genau.
Und habe da also auch einen guten Einblick und stehe im guten Kontakt mit den anderen Kollegen der Kinderhospize. Und ich glaube, dass diese Strahlkraft ganz besonders regional der einzelnen Kinderhospize ist. Und wenn man sich das Kinderhospiz in Wiesbaden ansieht oder das Kinderhospiz in Süke ansieht oder auch in Olpe ansieht, die Kinderhospize, da würde ich sagen, die haben eine ähnliche Form, sage ich mal, der Zuwendung, weil sie einfach auch den Bedarf haben.
Aber trotzdem, in Hamburg ist das schon, die Strahlkraft ist groß. Warum machen Sie sich dann trotzdem Sorgen?
Ja, ich würde sagen, wir unterliegen nach wie vor natürlich konjunkturellen Einflüssen, das muss man sagen. Mhm. Wir haben sehr deutlich es von Anfang an gemerkt, eigentlich, wenn irgendwelche Naturkatastrophen sind, wenn es wie jetzt der Ukraine-Krieg ist, die Flüchtlingssituation, da haben wir es sehr stark gemerkt, können wir sofort merken, wie die Spenden bei uns abnehmen. Und wir sind so ein bisschen ein Seismograph für das, was in der Gesellschaft auch los ist. Mhm. Und wir tauschen uns ja hier in Hamburg auch, sage ich mal, mit anderen Stiftungen und Kollegen aus, wenn man sich auf irgendwelchen Zusammenkünften und Empfängen trifft und fragt dann mal, wie sieht's denn bei euch gerade aus? Und das Spendenwesen ist wirklich so, dass es eine sehr starke Abhängigkeit einfach hat von den momentanen Konjunkturen.
Und wo ist denn der Seismograph? Das heißt, der Seismograph ist jetzt gerade ziemlich weit unten.
Ja. So kann man das wirklich sagen. Also wir haben im letzten Jahr ziemlich deutlich gemerkt, gerade in dem ersten Dreivierteljahr würde ich fast sagen, dass die Einflüsse des Ukraine-Kriegs eben enorm waren und vor allen Dingen die Inflation, die macht viel
zu schaffen. Was ist ja immer interessant, was heißt dann enorm? Also wie viel Prozent weniger Spenden haben Sie zum
Beispiel? Also wir hatten in den letzten 9 Monaten -16%.
Okay.
Das macht sich schon bemerkbar.
Kann man und ja auch nicht, was macht man, wenn man das nicht ausgleichen kann, dann kann man weniger Familien aufnehmen?
Das wäre die eine Konsequenz, schlimmstenfalls müsste man Mitarbeitende entlasten.
Genau. Und deswegen, was man aber nicht machen würde, weil man die so schnell gar nicht wiederfindet.
Genau. Und deswegen ist eigentlich die Philosophie von uns immer gewesen, als gute Hamburger Kaufleute zu einem Zeitpunkt, wo es uns gut geht, nicht das Geld, sage ich mal, damit so viel auszugeben, sondern dann zurückzulegen, dass für so eine Zeit man auch über so eine Zeit kommt. Aber insgesamt sieht ja im Moment die gesamte konjunkturelle Entwicklung nicht so sehr blendend aus.
Das heißt, Sie leben im Moment so ein bisschen von den Reserven? Oder Sie zapfen
Nein,
die Reserven
also an? Ich muss mich da ein bisschen korrigieren. Ja. Wir haben im letzten Quartal des letzten Jahres, nachdem die Bundesregierung dann auch Signale ausgegeben hat, dass mit der Energiekostenpauschale eine Entlastung es geben wird, sind auch die Spender wieder zurückgekommen. Aber es ist so, dass es zu Beginn dieses Jahres auch wieder sehr verhalten ist.
Was man auch natürlich verstehen kann.
Kann man verstehen, klar.
Wonach entscheiden Sie, welche Familien bei Ihnen, wer entscheidet das? Entscheiden Sie das, welche Familien bei Ihnen untergebracht werden?
Nein, das entscheidet, die Aufnahme entscheidet meine Kollegin, die Pflegedienstleitung ist und auch Geschäftsleitungskollegin ist. Die verantwortet den Palliativ-Care-Bereich und die entscheidet über die Aufnahmen von Familien. Und es ist so, dass wir Familien, die in einer akuten Krise sind oder in der unmittelbar letzten Lebensphase, die nehmen wir eigentlich immer auf. Mhm. Und da versuchen wir alles irgendwie möglich zu machen. Und das kann bedeuten, dass eine Familie, die zum Entlastungsaufenthalt ist, wenn es also mehrere Anfragen
auch
sind,
mal.
Ja, wir haben jetzt zurzeit 3 Kinder in der letzten Lebensphase gerade da und eine Anfrage von einem 4. Kind, dann ist es so, dass wir mit den Familien zur Entlastung auch sprechen müssen, ob eine vielleicht mal ein bisschen früher nach Hause.
Mhm. Sie selber, haben Sie mit diesen Familien Kontakt?
Habe ich, aber in den letzten Jahren weniger als in den ersten Jahren.
Weil Sie sich darum kümmern müssen, dass Geld reinkommt.
So ist das.
Sie haben wir kommen so im Licht schon warum fast vorbei. Sie haben in dem Fragebogen geschrieben, dass wenn es mal ganz stressig wird, und das kannte ich nicht, dann machen Sie einen Overnighter mit dem Fahrrad. Heißt einfach nur, Sie machen eine Fahrradtour und schlafen irgendwo
im Wald. Schlafen im Zelt, ja.
Tatsächlich?
Genau. Ja, wirklich. Ich fahre dann raus und nehme mein Gerödel mit, da Isomatte und Zelt und ja, und dann schlafe ich irgendwo.
Das, weil dann irgendwie...
Ja, ich bin der Natur absolut nah. Ich erlebe alle Gerüche, ich erlebe alles, was, sage ich mal, die Natur so zu bieten hat. Ich bin in der völligen Stille, also ich höre dann nur Waldgeräusche und Vögel. Und nächsten Tag fahre ich wieder zurück und dann bin ich eigentlich geerdet, aufgeladen.
Nicht schlecht. Und natürlich, ich hab in den Ferien so 1-2 Bücher gelesen, so Managementbücher auch. Texte, wo es immer darum geht, denk alle Sachen vom Ende her, dass Sie sowas empfehlen, ist klar, aber was heißt das?
Das heißt,
denk dein Leben vom Ende her. Also das ist ja nicht, oder ist es dieses, denk daran, morgen könnte dein letzter Tag sein?
Ja, also es sind, die meisten Menschen denken sich ja, sie möchten ganz gerne ein paar Dinge noch erledigen.
Ja.
Wenn morgen der letzte Tag wäre, dann passt das alles gar nicht mehr rein, sage ich mal. Aber wenn man es vom Ende her denkt, dann denkt man ja für gewöhnlich, da ist noch ein bisschen Zeit bis dahin, bis das Leben zu Ende ist. Und wenn man wirklich vom Ende her denkt, dann denkt man rückwärts und sagt, wie nutze ich diese Zeit für mich noch? Und wenn ich die Endlichkeit immer in meinem Kopf habe, dann schiebe ich es nicht so sehr raus, als wenn ich sage, naja, irgendwann, wenn ich 95
bin. Und eigentlich, das fand ich interessant, als Firma, wenn man sich vorstellt, ich möchte am Ende da und da sein, so, du kannst es aber jetzt schon machen, dann mach es auch jetzt. Warum sollst du auf das Ende warten?
Genau, ne? Das wäre das, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann. Also, und sich immer wieder zu fragen, ist es das, was ich jetzt gerade tue? Möchte ich das wirklich tun? Was kann ich ändern? Und wie wichtig ist mir das zu ändern?
Wie ist es für Sie denn jetzt? Wie alt sind Sie jetzt?
Wenn ich bin 57.
57. So, dann, das bleiben Sie jetzt auch, was Sie sind? Sie bleiben Geschäftsführer der Sternbrücke oder ist dann noch, weil Sie haben am Anfang ja gesagt, alle 2 bis 3 Jahre. Die Erfahrung lehrt mich auch in diesem Podcast, es geht vielen so, dass sie in der Anfangsphase schnell den Job wechseln und dann finden sie einen und dann bleibt man dabei und dann wundert man sich plötzlich, wo ist eigentlich die Zeit hin? Gilt das für Sie auch? Ist das jetzt der Traumjob?
Ganz definitiv ist er das und es gibt, glaube ich, kaum einen Job, der vielseitiger sein kann. Mhm. Also zum einen mit den zentralen Fragen des menschlichen Seins immer wieder konfrontiert zu sein. Das heißt also mit Endlichkeit konfrontiert zu sein, mit Liebe konfrontiert zu sein. Das geht oft ganz eng einher. Und zum anderen aber auch im gesellschaftlichen Leben mitten zu sein, dadurch, dass wir Spenden sammeln, Fundraising betreiben, bin ich...
Viele Prominente, die da...
Muss man diese Kontakte auch haben. Genau. Das ist extrem wichtig, zu politischen Entscheidungsträgern zu versuchen, Zugänge zu finden und dann eben diese Dinge auch vortragen. Also das ist schon sehr vielseitig und offensichtlich gelingt es mir, auf diesen unterschiedlichen Ebenen auch immer sprachfähig zu sein.
Offensichtlich, das ist Ihnen heute gelungen. Vielen Dank und nächste Woche gibt es eine neue Folge dieses Podcasts. Vielen Dank.
Vielen Dank. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
A new year is full of surprises. But one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are.
You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.